Einen sicheren und anonymen Zugang solle er für seinen Angriff auf den Lloyds Computer wählen, hatte ENG gesagt. T-Rex entscheidet sich, ein Internetcafé für den anstehenden Hack aufzusuchen. Doch das Café macht erst in einigen Stunden auf. Also beginnt T-Rex damit, Trons Version des Titanic-Kinofilms auf versteckte Codes hin zu durchsuchen. Aber ohne Ergebnis. Keine geheimen Ton- oder Bildspuren, kein rückwärts abgespielter Text, keine auffälligen Datenmuster. Auch der Schnelldurchlauf des 190-Minuten-Streifens ergibt auf den ersten Blick keine Unregelmäßigkeiten. Endlich beschließt T-Rex, später weiterzusuchen. Jetzt ist erst einmal Lloyds dran. Es ist Montag, 10.27 Uhr, als T-Rex die Net-Lounge am Prenzlauer Berg betritt.
Hallo Bernd, ist ja schon richtig was los bei dir. Ich wusste gar nicht, dass ihr morgens schon so viel Betrieb habt.
Grüß dich, George. Nee, viele kommen schon zum Frühstück zu mir. Nur du bist sonst eher ein Nachtschwärmer. Bist du aus dem Bett gefallen? Willst du einen Kaffee?
Oh ja, Kaffee wäre gut. Hab nicht geschlafen. Die ganze Nacht durchgearbeitet. Ist noch ein Platz frei?
Ja, sicher, da hinten am Fenster. Der zweitletzte. Vor dem Tisch, wo sich der Kollege gerade breit macht.
Ah.
Dein Notebook bleibt aber in der Tasche, okay? Und du ziehst keine Ersatzteile hier, verstanden?
Wo denkst du hin? Mein Laptop ist nur immer dabei, auch wenn ich mal fremd gehen muss.
Na, was auch immer. Dein Kaffee extra stark kommt gleich. Ich bringe ihn dir zum Platz.
Aha. Mal los. So, da. Ah, sogar eine deutschsprachige Version. Und da ist auch schon die Autorisierungsaufforderung. Spannung. Und drin.
Hier, George, dein extra starker Kaffee.
Ja, danke.
Hat's mit dem Zugang geklappt? Gut, ich sehe, du bist schon online. Da hast du dir ja ein erlesenes Ziel ausgesucht, Lloyds. Na dann, viel Spaß.
Hey du, entschuldige, dass ich dich störe. Hier, ich sitze hinter dir.
Ein gepflegter junger Mann mit aristokratischen Gesichtszügen schaut von seinem Platz, einen Tisch hinter ihm, zu T-Rex herüber.
Ja, was ist denn? Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren.
Ja, schon klar. Ich habe nur mitgehört, dass du bei Lloyds online bist. Entschuldige meine Neugier. Was willst du nur da?
Willst du mir ein Gespräch aufdrängeln?
Eigentlich nicht. Ich wollte nur auch gerade bei denen rein.
Ach, ehrlich? Warum soll ich dir das glauben?
Ja, du kannst es mir glauben. Hab früher mal bei denen gearbeitet. Schau immer noch mal aus Verbundenheit bei denen vorbei.
Das glaube ich nicht.
Warum nicht? Die Welt ist ein Dorf. Soll ich dir beweisen? Wonach suchst du? Vielleicht finde ich es für dich.
Hey, so horchen mal kleine Mädchen aus. Komm, lass mich jetzt einfach in Ruhe arbeiten. Ja?
Na gut. Oder komm doch mal rum hier zu meinem Rechner. Kannst was Spannendes über die Titanic erfahren.
Aha, bitte? Zeig mal. Tatsächlich. Du kennst ja auch das Passwort.
Aha.
Oder hast du es dir bei mir abgeguckt? Ja?
Du hast im Weg gesessen. Ich kenne das Passwort. Zumindest für diesen Bereich. Ich heiße übrigens Jay. Jay Owen Phillips. Wohne eigentlich in London. Bin für ein Gastsemester hier bei euch im schönen Berlin.
Georg Brandt, ständiger Berliner. Wenn du studierst, was hast du denn dann für Lloyds gemacht?
Praktikum. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften. Wusstest du, dass die das Versicherungswesen erfunden haben?
Kann sein. Was hast du da über die Titanic?
Ein internes Memorandum. Die Titanic war seinerzeit für einen Neubau zu niedrig versichert, findet Lloyds. Die offizielle Begründung der Eigner dafür war, die Titanic sei ja unsinkbar gewesen.
Aber?
Naja, könnte ja auch noch einen anderen Grund für die unzureichende Police geben.
Mach's nicht so spannend. Welchen anderen Grund?
Na, wenn die Titanic nicht neu, sondern schon zum Teil bereits abgeschrieben war, wäre sie mit dem niedrigen Satz optimal versichert gewesen. Irgendeinem Lloyds-Mitarbeiter fiel damals auf, dass die Titanic-Police zum Zeitpunkt des Untergangs exakt der Police für das ältere Schwesterschiff Olympic entsprach.
Ach, die Titanic hatte ein Schwesterschiff?
Ja, sogar zwei. Die ältere Olympic und die neuere Britannic.
Was bedeutet das alles jetzt?
Nun, bei Lloyds tauchte der Verdacht auf, dass da eigentlich nicht die Titanic untergegangen war, sondern die Olympic.
Was hätte das denn für einen Sinn gehabt?
Versicherungsbetrug, was sonst? Die Olympic war im Jahr vor der Fertigstellung der Titanic, also 1911, vor der Isle of Wight mit dem britischen Kriegskreuzer Hawke kollidiert und schwer beschädigt worden. Da die Schuldfrage strittig blieb und Kriegsschiffe nicht versichert sind, blieb der Olympic-Eigner, die White Star Line, auf ihrem Schaden sitzen. Und weil aufgrund der notwendigen Reparaturen am Havaristen nun die Olympic und die Titanic über einen Monat lang zusammen in der Werft in Belfast lagen, sind allen Spekulationen Tür und Tor geöffnet.
Die Schiffe wurden dort ausgetauscht, damit man die kaputte Olympic als Titanic versenken konnte?
Das behaupten zumindest die Autoren Robin Gardner und Dan van der Vaart in ihrem Buch Die Titanic-Verschwörung, das 1996 erschien. Aus der Zeit stammt auch dieses Lloyds-Memo. Man hat den Verdacht nochmal pflichtgemäß überprüft. Schließlich glichen sich die Schiffe fast wie ein Ei dem anderen.
Ja, und was ist dabei rausgekommen?
Ja, dass die Gelegenheit zum Austausch tatsächlich bestanden hätte. Zumal sich die Fertigstellung der Titanic durch den Werftaufenthalt der Olympic verzögerte. Und einen Monat vor der Jungfernfahrt der Titanic kam ihr Schwesterschiff sogar nochmal in die Werft, weil die Olympic angeblich auf der Überfahrt von New York einen Schiffspropeller, eine Schraube verloren haben soll. Aber ob tatsächlich die Schiffe ausgetauscht wurden, wer weiß.
Lloyds weiß es jedenfalls nicht sicher, oder?
Der letzte Beweis für oder gegen den Verdacht, der fehlt halt noch. Für den Verdacht spricht, dass White Star Hauptaktionär John P. Morgan, übrigens gleichzeitig Hauptaktionär von Harland & Wolff, der Werft, auf der die beiden Schiffe gebaut und repariert wurden. Also dieser Morgan stornierte ziemlich kurzfristig seine ursprünglich geplante Passage auf der Titanic. Wegen Krankheit, wie es hieß. Er wurde dann aber mit seiner Geliebten in der Schweiz erwischt. Außerdem wurde die Titanic nie durch ein neues Schiff ersetzt. Die Versicherungssumme, immerhin 1 Million Pfund Sterling, das sind heute fast 100 Millionen Euro, wurde im Jahr nach dem Desaster an die Aktionäre ausgezahlt. Damit war das erfolgreichste Geschäftsjahr in der White Star-Geschichte. 65% Kapitalrendite. Und mehr als die Hälfte davon ging an Morgan.
Tja, kein Wunder, dass Lloyds wachsam ist. Was spricht denn gegen den Versicherungsbetrug?
Naja, Robert Ballard, der das Wrack der Titanic entdeckte, hat unter anderem die Bauteilnummern, wo es ihm möglich war, überprüft. Beispielsweise an der sichtbaren Schiffsschraube. Was er fand, trug stets die Nummer 401, die Nummer der Titanic. Die Olympic hätte Bauteile mit der Nummer 400 haben müssen.
Aber sie lagen doch zusammen in der Werft und die Olympic wurde repariert. Vielleicht hat die Olympic die Schraube 401 bekommen, die Schraube der Titanic.
Gut kombiniert, deswegen hätte die Schiffsschraube, die Ballard fand, wohl auch eigentlich die Nummer 402 tragen müssen. Die Nummer der Britannic. Die Schraube der Titanic mit der Nummer 401 hätte tatsächlich die Olympic bekommen haben müssen. So hatte man sich das ausgerechnet.
Also, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, müsste das doch der Beweis sein.
Nicht ganz. Das ist nur ein Rechenexempel eines Lloyds-Mitarbeiters. Da die Originalunterlagen aus der Werft längst verschwunden sind, lässt es sich nicht belegen, dass dieser Schraubentausch tatsächlich stattgefunden hat. Nichts als Verschwörungstheorie also. Aber eine wunderschöne.
Wieso wunderschön?
Naja, es gab ein Drehbuch für die Tragödie der Titanic. 1898 veröffentlichte der Schriftsteller Morgan Robertson seinen Roman Der Untergang der Titan, der schon unglaubliche Parallelen zur Titanic-Katastrophe aufweist. In dem Buch beschreibt Robertson ein Luxusschiff, das von der Öffentlichkeit als unsinkbar gefeiert wird. Als das Romanschiff Titan im Monat April, wie später auch die Titanic, erstmals in See sticht, steuert sie ins Desaster. Im Roman heißt es tatsächlich, dass die Titan mit voller Fahrt einen Eisberg rammt und daraufhin langsam sinkt. Parapsychologen beten daher dieses hellseherische Buch an. Wenn man aber unterstellt, dass White Star-Aktionär J.P. Morgan das Buch kannte und es als eine gute Idee ansah, die man umsetzen konnte, passt alles auf einmal wunderbar zusammen. Die haben Robertsons Buch einfach als Vorlage für ihren Versicherungsbetrug genommen.
Nichts davon lässt sich wirklich beweisen? Wo kommt eigentlich dein Interesse an dem Thema her, Jay?
Ach, ich habe meine Neugier für das Thema von meinem Großvater geerbt. Er war noch Zeitzeuge, hat mich mit seiner Begeisterung für dieses Thema angesteckt, mit seinen Berichten vom Untergang.
Dein Großvater war auf der Titanic?
Nein, Gott bewahre, war er nicht, nein. Er war nur ein Teil des globalen Titanic-Traumas, der Katastrophenfaszination. Sag mal, was interessiert dich denn an dieser Tragödie?
Ist eine lange Geschichte. Ein Bekannter, ein Hacker wie ich, hat vielleicht das Rätsel der Titanic gelöst. Das habe ich jedenfalls gedacht. Er hat den Server von Lloyds geknackt. Und ich wollte heute dasselbe machen. Ich war vorhin zwar schon fast richtig drin, aber du hast mir die ganze Geschichte ja auch so erzählt. Was meinst du, Jay? Finde ich bei Lloyds noch mehr, wenn ich selber nachschaue?
Ja, das wirst du wohl nur wirklich wissen, wenn du auch selber nachschaust. Aber ich denke eigentlich nicht, dass die alten Lloyds-Broker seit meinem Ausscheiden dort mehr Neues über die Titanic rausgebracht haben. Der Verlust ist ja längst abgeschrieben. Auch wenn es natürlich ein historisches Interesse gibt. Nichts wurmt einen Briten mehr als eine verlorene Wette. Und eine Versicherungssumme auszahlen zu müssen, Es ist für einen britischen Versicherer wie eine verlorene Wette. Deswegen halten sich wohl auch hartnäckig die Gerüchte, dass Robert Ballard ursprünglich tatsächlich von Lloyds engagiert worden ist, um nach der Titanic zu tauchen, um ihre wahre Identität zu klären.
Ist das wirklich nur ein Gerücht oder mehr?
Ballard hat als erstes die Bauteilnummern kontrolliert, als er unten war. Warum sollte ein reiner Schatzsucher das tun?
Stimmt. Warum sollte ein Schatzsucher das tun?
Dein Hackerfreund. Was hat denn der rausgefunden über die Titanic?
Das wollte ich ja gerade bei Lloyds klären. Er kannte Ballard persönlich und der soll von Ungereimtheiten am Wrack berichtet haben. Was er aber wirklich wusste, ich habe noch keine Ahnung.
Er kannte Ballard?
Mhm.
Hier, warte, meine Karte. Würde mich interessieren, wenn du mehr rauskriegst. Ist halt ein Steckenpferd von mir. Ruf mich bitte an, ja? Ich bin noch eine ganze Weile hier in Berlin. Du, jetzt muss ich aber dringend los. War nett, mit dir zu plaudern, George. Vergiss nicht, ruf mich an.
Fast ein wenig überstürzt verlässt der Mann, der sich selbst J. Owen Phillips nannte, die Net Lounge. T-Rex schaut ihm kurz nach. Dann steckt er die Visitenkarte des Fremden in seine Tasche und widmet sich seinen eigenen Recherchen. Aber es kommt so, wie Phillips angekündigt hatte. Alles, was T-Rex in den Lloyds-Archiven zunächst über das Titanic-Desaster lesen kann, hatte ihm der Engländer bereits erzählt. Bis eine Entdeckung T-Rex das Blut in den Adern gefrieren lässt. Der tapfere Funker der Titanic, eben jener, der das erste SOS der Seefahrtsgeschichte absetzte und der so unverdrossen auf seinem Posten ausharrte und die Nachricht von der Tragödie des Luxusliners in den Äther morste. Dieser tapfere Funker, der erst vom eindringenden Wasser aus seiner Funkkabine getrieben wurde und schließlich tragisch in einem Rettungsboot starb. Dieser Funker hieß John George Phillips. Konnte das ein Zufall sein?